Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Solo-Podcast-Folge, wo es um das Thema nachhaltige Produktentwicklung oder nachhaltige Produkte gehen soll und was das eigentlich mit Energiewende zu tun hat. Und drauf gekommen bin ich durch einen Zufall. Und Zufall finde ich so spannend. Es gibt ja eigentlich gar keine Zufälle. Ich habe nochmal recherchiert. C.G. Jung schreibt da immer oder spricht da von Synchronizität. Das heißt, er redet davon bedeutungsfällen Zufällen, die praktisch zeitgleich auftreten, wenn ein innerer Zustand, irgendwie ein Gedanke, spricht auch von Träumen und sowas, mit dem äußeren Ereignis ohne kausalen Zusammenhang übereinstimmt. Und dann spricht er von sinnvollen Koinzidenzien. Das heißt, manche sprechen von Schicksal, andere sprechen davon, dass wir praktisch selber das verursachen, zumindest ist das C.G. Jungs Meinung. Und ich hatte so einen Zufall. Und jetzt kommen wir wieder aufs Irdische zurück, bevor wir hier zu psychologisch werden. Wir haben einen neuen Kollegen an der Hochschule, das ist der Manuel Moritz. Und wie der Zufall es wollte, hatte ich seine Probevorlesung gehört. Und zwar deswegen, weil ich im gleichen Zeitfenster eine Vorlesung gehalten habe und der Vorsitzende der Berufungskommission gefragt hatte, ob ich den Raum freigeben könnte. Und wenn ich den Raum freigebe, hat er gefragt, ob ich dann nicht mit meinen Studis zufällig auch gleich sitzen bleiben könnte und der Probevorlesung folgen könnte. Und das habe ich dann zumindest anteilig gemacht. Ich glaube, ich hatte glaube ich, 3 Stunden Vorlesung. Dann haben wir irgendwie 45 Minuten geopfert, in Anführungszeichen, und haben uns die Probevorlesung von Manuel angehört. Und die war gut und er ist dann auch berufen worden. Und auch da wieder, wie der Zufall es wollte, habe ich dann seinen LinkedIn-Beitrag gesehen und ich gucke ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viele LinkedIn-Beiträge selber an, weil ich da ein sehr schmales Zeitfenster mir selber gebe, was ich auf LinkedIn an Zeit verbringe, nämlich maximal 20 Minuten am Tag. Und lese seinen Beitrag, denke mir, du kennst das Gesicht doch irgendwoher, sagt dann hier herzlichen Glückwunsch, toll, dass du bei uns bist. Und der dritte Zufall ist, da treffe ich ihn dann letzte Woche auf dem Gang und wieder genau das gleiche, denke mir, das kann doch nicht sein, das Gesicht kennst du jetzt wirklich. Spreche ihn an und hat er sich auch daran erinnert, dass ich die Probevorlesung zugehört habe. Das heißt, da kam das Thema nachhaltige Produktentwicklung in mein Kosmos. Und ehrlicherweise, ich führe mal eine kleine Liste mit Podcast-Ideen, was ich machen will. Und ich hatte meine Nagelfeile in der Hand. Und diese Nagelfeile, die ist schon bestimmt über 30 Jahre alt. Die ist uralt und die will und will nicht kaputt gehen. Und da dachte ich mir, okay, das ist doch irgendwie auch ein Thema mal, wenn es um nachhaltige Energieversorgung geht. Und ich mache gleich die Brücke, wo es mit dem Thema Energiewende zusammenkommt. Lass uns doch mal darüber was machen, weil ich nämlich zu Beginn meiner Rednerkarriere mal einen Vortrag über Obsoleszenz gehalten habe. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte den Begriff damals noch nicht, als ich für den Vortrag angefragt worden bin. Aber wie man dann so als junger Selbstständiger dann unterwegs ist, sagt man natürlich zu jedem Auftrag ja. Und das hat nichts mit Obsön oder sonst wie zu tun, sondern Obsoleszenz. Dazu habe ich ja den Vortrag auf den Kieler Linux-Tagen gehalten, ist tatsächlich eine geplante Veralterung eines Produktes, was dadurch unbrauchbar gemacht wird. Entweder durch die Herstellungsweise, durch seine Materialien, dass man irgendwas nimmt, was dann irgendwie nach x Stunden kaputt ist oder irgendwie geplant so eine Sollbruchstelle da drin hat. Und tatsächlich ist das eine Marketingstrategie mittlerweile. Es gibt da auch Vorwürfe, zum Beispiel an Apple, dass die durch Software-Updates alle paar Jahre sicherstellen, dass die alten iPhones definitiv nicht mehr gebraucht werden können und man wieder auf ein neues umsteigen muss. Und Ziel ist natürlich ganz klar, dass man den Umsatz oben behält, dass man im Grunde immer wieder neue Sachen verkaufen kann, immer wieder den neuesten Schrei, die neueste Version eines Produktes verkaufen kann und dadurch natürlich regelmäßig Umsatz machen kann und ein Stück weit auch natürlich sowas wie so ein Gebrauchtwarenmarkt kaputt geht. Das erlebt man ja auch im Pkw-Bereich, dass ja im Grunde dadurch, dass das Thema Elektromobilität natürlich jetzt gekommen ist, die Verbrenner in ihren, ich sag mal, Kaufpreisen auch nicht unbedingt stabil geblieben sind. Denn es sind irgendwelche Oldtimer, die immer schon stabil waren, aber tatsächlich gewisse Kleinwagen im Augenblick nicht mehr so wertstabil unterwegs sind. Und erfunden haben das tatsächlich mal die Glühlampenhersteller. Das heißt, da haben wir auch wieder eine Verbindung zur Energiewirtschaft. Die haben 1924 sich in Genf getroffen und haben halt festgestellt, okay, wenn wir das weiterhin so machen, dass wir unsere Glühlampen so bauen, wie wir sie jetzt bauen, dann werden wir absehbar keine Glühlampen mehr verkaufen, weil alle aus damaliger Sicht, die eine Glühlampe brauchten, das waren vielleicht noch nicht alle Haushalte damals, die haben bald eine und wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir auch weiterhin Glühlampen produzieren können in unseren Fabriken und welche verkaufen können. Deswegen haben sie gesagt, okay, maximal 1000 Stunden darfst du eine Glühlampe halten. Davor hat die viel länger gehalten. Jetzt sind wir zum Glück wieder hingekommen durch die LEDs, die halten auch wieder länger, hat tatsächlich sich auch weiterentwickelt, damals noch in den 1930er Jahren. Das war ja so diese große Depression in den USA. Und es war tatsächlich staatlich gewollt damals, dass gewisse Investitions- aber auch Konsumgüter nur eine gewisse Lebensdauer haben, damit man danach wieder weitermachen kann. Und auch damals gab es sowas wie Abwrackprämien, was wir auch in Deutschland schon erlebt haben. Aber jetzt wollen wir nicht so sehr da einsteigen, das Thema. Bekannt kam es mir eigentlich aus meiner früheren Welt auch schon vor. Allein schon das Thema Modellpflege oder wie ist das, doch Modellpflege war oder neue Baureihen beim Daimler. Das war im Grunde das Gleiche, aber diesen Begriff kannte ich trotzdem nicht. Es gibt auch bei den Ursachen natürlich so ein Hin und Wieder, dass man sagt, okay, sind jetzt die Hersteller schuld, dass die immer wieder neue Sachen erfinden und immer wieder neue Produktfeatures da einbauen müssen. Die sagen natürlich, ihr könnt uns ja nicht verbieten, innovativ zu sein, wenn wir halt kreativ sind, immer wieder neue Autos entwerfen und entwickeln. Das könnt ihr uns ja nicht untersagen. Und die neuen Produkte verdrängen nun mal einfach die älteren, weniger effizienten Produkte. Und andererseits, die Verbraucher sind natürlich auch Teil der Misere, weil die kaufen halt immer wieder neue Autos, neue Handys. Ich habe jetzt gerade die Zahl hier. Alle 20 Monate kauft sich ein Europäer im Schnitt ein neues Handy, obwohl das alte immer noch funktioniert. Also das ist ja gar nicht so, dass man das alte wegtut, weil es wirklich nicht mehr geht, weil der Akku, keine Ahnung, noch eine Stunde hält oder so, sondern in der Regel tun wir das Handy weg, weil wir was Neues haben wollen. So, und jetzt aber die Frage, wo ist denn diese Verbindung zwischen nachhaltiger Produktentwicklung oder dem Gegenteil, Obsoleszenz und der Energiewende? Und in dem Kontext habe ich vor kurzem eine spannende Folie gesehen von Ned Bullard. Ned Bullard ist, ja, ich würde sagen, ist, das würde ich ihn bezeichnen, Energiewende-Journalist, so würde ich es mal sagen. Der macht tatsächlich einmal im Jahr so eine riesen Slideshow, wo er da die neuesten Erkenntnisse der Energiewende zusammenfasst. Liegt irgendwo in Asien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der hat so eine spannende Auflistung, wofür wir eigentlich in den nächsten Jahren mehr Strom brauchen. Und zwar global. Jetzt nicht nur irgendwie Deutschland oder europaweit, sondern das ist eine globale Auswertung. Und er guckt auf den Zeitraum 2024 bis 2030, also gar nicht mal so weit in der Zukunft. Und da gibt es natürlich gewisse Sachen, die bei uns oben aufliegen, wo wir denken, okay, wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr Strom, um die ganzen Wärmepumpen zu betreiben. Jo, da sagt er, weltweit sind das 7 Prozentpunkte mehr, die wir dafür brauchen. Das ist was, ist jetzt aber nicht die Welt mit 7 Prozentpunkten. Und ehrlicherweise, es haben ja außerhalb Deutschlands schon viele Länder die Wärmepumpen im Einsatz. Das heißt, da wird seit Jahren schon dafür Strom verbraucht. Dann natürlich die Rechenzentren, von denen alle sprechen und wo wir in Deutschland natürlich auch gerade merken, okay, da ist richtig Bewegung im Markt, da kommt richtig was dazu und das wird auch in Deutschland mehr als diese globalen 8,2% an Mehrverbrauch bedeuten. Das ist eine große Zahl und auch wenn man das global sieht, natürlich ist das auch richtig Energiemenge, die da mehr gebraucht wird, ist aber in dem Vergleich zu den davor auch nicht so viel. Das nächste ist Space Cooling, das heißt, es wird immer mehr Regionen geben, die es sich leisten können, auch leisten wollen und auch leisten müssen, weil es halt da entsprechend heiß und noch heißer wird, ihre Gebäude zu kühlen. Da sprechen wir von 10%. Dann kommen so die Appliances, da bin ich mir unsicher, das würde ich mal als Komfortstrom bezeichnen, also sprich, dass wir immer mehr Krams haben, dass wir, weiß ich nicht, doch noch einen dritten Fernseher im Haushalt haben oder irgendwie irgendein Gadget haben, was Strom braucht. Das sind 11,7%. Dann kommt das Thema Elektromobilität mit 12,9%. Das heißt, da ist auch richtig was los. Das ist fast, na, war doch fast so viel, hätte ich fast gesagt, wie das Thema Wärmepumpe und Datencenter zusammen, was wir beim Thema Elektromobilität brauchen. Aber das alles ist nichts im Vergleich zu dem Strom, den wir in der Industrie einsetzen. Sprich, da werden wir ja viele Prozesse natürlich von Erdgas ummodeln in Zukunft in Richtung Strom. Und da sprechen wir von 29,8 Prozentpunkten, die wir mehr an elektrischer Energie in den nächsten 6 oder 7 Jahren brauchen. Davon ist natürlich die Schwerindustrie ein Teil. Das hat er nicht ausgewiesen. Das sind gefühlt so 5 Prozentpunkte. Der Rest ist aber normale Industrie. Das heißt, Das ist auch ehrlicherweise jetzt wahrscheinlich im Kern und im Schwerpunkt viel in China, was da elektrifiziert werden dürfte in den nächsten Jahren. Aber das sind natürlich all die Sachen, die zu uns kommen. Wenn ich überlege, wo werden denn die meisten Dinge produziert, die wir heute hier in Deutschland verwenden? Das ist ja nun mal einfach China. Und das sind riesige Mengen. Und wenn ich mir überlege, was da alles dann hergestellt wird, ich habe nur so ein Beispiel vor ein paar Tagen so einen kleinen Adapter gebraucht, der im Grunde auch vor allem iPhone, meinen normalen Kopfhörer ummodelt von 3,5 mm Klinkenstecker auf dieses Lightning, was da immer noch dran ist. Den habe ich bestellt, weil ich den alten verloren hatte und es dann doof ist, wenn das Ding da nicht mehr rein will. Kriegt das zugeschickt, natürlich in Rekordzeit, irgendwie einen Tag später ist das Ding da. Und ich denke mir, das geht das schon so schwergängig rein und versuch's und es hat einfach nicht funktioniert. Das Ding war kaputt. Ich habe auch noch nicht mal herausfinden können. Ich habe es dann auf einem anderen Handy getestet, woran es liegt. Habe dann geschrieben, Mensch, ich würde es ganz umtauschen. Funktioniert nicht. Was ist die Antwort von in dem Fall Amazon, weil es wieder am schnellsten ging und ich der Falle wieder erlegen bin? Ja, nee, kriegst das Geld zurück. Das Ding kannst du wegschmeißen, weil sowas Kleines wird nicht umgetauscht. Wo ich mich ja auch am Kopf gekratzt habe und gesagt habe, okay, wenn wir halt so im Überfluss Dinge produzieren, dann ist es ja irgendwie auch wieder ungeschickt für die Menschheit, dass wir da im Grunde durch dann vielleicht immer noch günstigere Energie immer mehr Sachen produzieren, die uns wahrscheinlich überhaupt nicht glücklich machen, aber das wäre nochmal eine separate Podcast-Folge. Und ich möchte mal einen anderen Gedanken aufbringen. Was wäre denn eigentlich, wenn wir gar keine Dinge mehr verkaufen würden, sondern uns praktisch die Sachen leihen würden und dafür eine Nutzungsgebühr zahlen würden, da hätte auf einmal der Produzent überhaupt gar kein Interesse mehr an diesem Thema Obsoleszenz, weil er merken würde, okay, ich möchte mit dem Produkt ja maximal lange meine Kundinnen und Kunden zufriedenstellen und möchte natürlich über möglichst langen Zeitraum da die Miete für in Rechnung stellen können. Das heißt, ich als Hersteller habe doch mega Lust, ein Produkt zu fertigen, was nachhaltig funktioniert, was am besten 10, 15 Jahre lang geht, so wie meine Pfeile, die ich wirklich schon seit über 30 Jahren habe, wo ich dann zwar auch irgendwann unsicher werden würde, wenn ich im 30. Jahr immer noch, keine Ahnung, einen Euro oder was Nutzungsgebühr pro Jahr zahlen würde, dann wäre es irgendwann eine ganz schön teure Pfeile. Aber andererseits, solange sie doch gut funktioniert und gut hinhaut, bin ich doch als Kunde im Grunde doch bereit, das Geld zu zahlen für etwas, was gut ist und funktioniert. Und dafür gibt es viele Beispiele. Ich habe da jetzt mal ein bisschen rumgerecherchiert. Was natürlich bekannt ist, ist Software as a Service. Sprich, dass man die Software, die man haben möchte, gar nicht mehr bei sich selber on-premise installiert, sondern man sagt, okay, ich komme damit klar, das wird woanders installiert, ich zahle praktisch pro irgendwie Nutzer oder sowas, nutze auch das fremde Rechenzentrum. Ich weiß, da tun sich manche Stadtwerke immer noch schwer, dass man das nicht mehr bei sich alles gehostet hat und alles lokal betreibt. Aber das ist ja so ein Beispiel, wo es funktioniert. Das Allgemeinere ist tatsächlich Product as a Service, gibt es auch. Da wird auch manchmal Servitisierung zugesagt. Den Begriff kannte ich wiederum nicht. Und auch da ist es so, dass der Hersteller Eigentümer des Produktes bleibt und natürlich total motiviert ist, die Lebensdauer des Produktes zu maximieren. Weil ansonsten die ganzen Ausfallzeiten und die Ausfallkosten, Reparaturkosten und so weiter, das geht ja alles auf seine Kosten. Das heißt, wenn wir das machen würden, würde ja in meiner Welt beim Thema Energiewende gar nicht mehr so viel mehr Energie im Bereich Elektrifizierung für irgendwie Produktion und Industrie und sowas notwendig sein, sondern wir hätten ja die Chance, da weniger zu machen. Cool fand ich dann auch. Mir wurde von der KI noch vorgeschlagen, ja, Miele macht ja auch Washing as a Service. Das heißt, da wird dann in Kooperation mit Startups irgendwie so Bundles angeboten, dass Waschmaschinen zur Miete irgendwie in die Häuser gebracht werden und das pro Waschgang bezahlt wird. Das habe ich außerhalb der KI-Bubble tatsächlich nicht im Internet gefunden, dass es das Produkt wirklich gibt. Schreibt mir gerne, wenn es das gibt. Ich finde die Idee ja cool. Ich habe auch eine Miele Waschmaschine, die hoffentlich unfassbar lange hält, aber dieses Produkt gibt es tatsächlich noch nicht. Was es aber wiederum gibt, ist das Thema Power by the Hour. Das ist von Rolls-Royce, also ein Hersteller von Flugzeugturbinen. Die verkaufen auch die Triebwerke nicht mehr in die Fluggesellschaften, sondern es wird pro Betriebsstunde abgerechnet. Das heißt, Rolls-Royce hat eine Mega-Motivation, da Aggregate herzustellen, die maximal lange halten, die gute Qualität mit sich bringen, weil Rolls-Royce nämlich auch für die Wartung zuständig ist. Und je länger so ein Triebwerk dann wirklich auch funktioniert, desto profitabler ist es für den Hersteller. Das kennen wir natürlich auch so aus der Energiebranche wiederum. Häufig gibt es so Wartungsverträge für Gasturbinen oder BHKWs, wo dann auch so Betriebsstunden, Start-Stops mit drin sind. Das lassen sich die Hersteller auch immer gut bezahlen, aber so ähnlich gibt es das schon. Und zumindest habe ich dazu auch einen LinkedIn-Beitrag gefunden, dass Rolls-Royce das auch wirklich macht. Anderes Beispiel ist sowas von Philips Pay-per-Lux, dass man, sie nennen es auch Lightning as a Service anbietet, dass man im Grunde nicht mehr für Glühlampen zahlt, sondern im Grunde dafür zahlt, was der Kunde haben will. Sprich Licht, der möchte Licht haben. Und dass dafür bezahlt wird. Und auch da hat natürlich Philips nochmal den Vorteil, möglichst effiziente LEDs zu nutzen, weil sie natürlich pro Lux bezahlt werden und die natürlich dann motiviert sind, mit möglichst wenig Energie die gleiche Lichtmenge rauszubringen. Das sind alles Beispiele, wie sowas funktionieren kann. Ich glaube, das brauchen wir für die Energiewende. Dass wir tatsächlich nicht nur auf der Produktionsseite, also auf der Energieproduktionsseite, auch wenn man Energie nicht produzieren kann, immer mehr Energie bereitstellen und dann gucken, was die Wirtschaft damit macht. Kann man so machen und auch Flexibilisierung ist wichtig, aber vielleicht könnten wir uns auch an manchen Stellen nochmal das Thema Effizienz vor Augen führen. Und es führt natürlich zu einem totalen Umdenken in der Wirtschaft, dass man wegkommt von diesen kurzfristigen Ergebnissen, kurzfristigen Profits hin zu langfristigen Partnerschaften und durch nachhaltige Produkte und vor allem auch durch nachhaltige Kundenbeziehungen, so muss man es ja auch sagen. Es geht ja gar nicht nur um die Produktentwicklung, sondern auch um die Produktvermarktung, Produktnutzung, die Beziehung zwischen Hersteller und Kunden, dass man da tatsächlich eine ganz andere Partnerschaft hinbekommt. Und ich bin mir sicher, dass dann auch in diesem Kontext tatsächlich weniger Energie notwendig ist und wir die Energiewende dann noch besser hinbekommen. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Anregungen. Ging tatsächlich mal in eine etwas andere Richtung, aber auch solche Sachen treiben mich um und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.